den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
1600 Jahre lang, vom namensgebenden römischen Kaiser Konstantin bis zum Untergang des Osmanischen Reiches in den Wirren des Ersten Weltkrieges, hatte Konstantinopel alias Byzanz alias Stambul oder Istanbul als Hauptstadt wechselnder Großreiche fungiert. Mit der Entthronung des letzten türkischen Sultans und der Begründung der türkischen Republik durch Kemal Pascha 1923 war diese Geschichte an ihr Ende gekommen. Die Regierung saß seither im zentralanatolischen Ankara und auch durch die Verluste fast aller verbliebenen europäischen Provinzen der Türkei fand sich die alte multiethnische Metropole am Bosporus plötzlich in ungekannter Randlage wieder. Ein Bericht aus Konstantinopel, den wir im hamburgischen Korrespondenten vom 23. November 1924 fanden, nennt keinen Autor, vermittelt allerdings deutlich das Bild einer Weltstadt im Niedergang. Es liest Frank Riede.
Der Verfall von Konstantinopel. Es gibt keine Stadt in der Welt, die von Natur aus durch ihre Lage so dazu bestimmt ist, eine Brücke zwischen zwei Erdteilen und zwei Zivilisationen zu bilden, wie Konstantinopel. Gewiss wimmelt es an vielen Punkten der Welt von Herren aller Länder, aber nirgends war man so sicher, Angehörigen jeder nur denkbaren Nationalität zu begegnen, wie auf der Galaterbrücke in Konstantinopel. Der Zustrom von Fremden aller Nationalitäten nach Konstantinopel war unerschöpflich. Man könnte das Sprichwort, dass alle Wege nach Rom führen, auch auf Konstantinopel anwenden. Als Hafen betrachtet ist Konstantinopel so gelegen, dass es ebenso gut dem Mittelmeer wie auch dem Schwarzen Meer zugerechnet werden kann. Daher das Gemisch von Seeleuten und Geschäftsleuten aller Nationalitäten, die in Konstantinopel zusammentreffen. Aber nicht allein das. Die Schienenwege des Balkans finden ihr Ende in dem Bahnhof in Stambul unter den alten und grauen Mauern des Sultanspalastes. Und etwa eine Meile entfernt, jenseits der engen Wasserstraße, liegt Haydar Pascha, wo die Bahnen, die sich auf mühsamen und gewundenen Wegen durch das anatolische Bergland schlängeln, ihren Ausgang nehmen. Kurz, ob man dort auf dem Lande oder zur See reist, zu Vergnügungs- oder Geschäftszwecken, es gibt keinen Weg, der nicht nach Konstantinopel führt. Aber dieser Glanz gehört heute bereits der Vergangenheit an. Die großen geschichtlichen Umwälzungen der letzten Zeit, die sich innerhalb und außerhalb der Türkei vollzogen haben, sind nicht ohne Wirkung auf Konstantinopel geblieben. Diese alte Weltstadt hat heute von ihrer Bedeutung als Verbindungsbrücke zwischen Ost und West viel verloren. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das europäische Hinterland der Türkei so außerordentlich zusammengeschrumpft ist. Von früheren Jahrhunderten ganz zu schweigen, was war die Türkei noch als europäischer Staat in den Tagen, in denen das Komitee für Einheit und Freiheit von Saloniki aus den Anmarsch antrat, um die Türkei von der absoluten Sultansherrschaft zu befreien? Als die Türkei sich noch die Nordküste des Mittelländischen Meeres entlang ausdehnte und durch Albanien hindurch das Atlantische Meer berührte, hatten alle Völker des Balkans ihren natürlichen Mittelpunkt in Konstantinopel und Türken, Bulgaren, Griechen, Serben, Albanier und wie die einzelnen Bestandteile dieses Völkergemischs alle heißen mögen, waren vertraut mit dem alten Karawanenweg nach Konstantinopel. Heute ist die Türkei auf einen ganz kleinen europäischen Gebietsstreifen angewiesen. Feindselige Spannung ist an die Stelle der früheren Zugänglichkeit getreten, und Konstantinopel hat selbstverständlich darunter gelitten. Auch nach einer anderen Richtung ist die neue Ordnung der Dinge für die Türken nicht günstig gewesen. In dem Vertrag von Lausanne haben die Nationaltürken es durchgesetzt, dass die Kapitulationen aufgehoben worden sind. Seitdem fangen die europäischen Kolonien an zu veröden. Was heute dem Europäer in Konstantinopel passieren kann, zeigt der Fall eines Ausländers, der kürzlich von einem türkischen Schiffer in den Bosporus geworfen wurde, als er die doppelte Taxe nicht zahlen wollte. auch das internationale Geschäftsleben liegt danieder. Im Anfang tauchten wohl zweifelhafte Konzessionsjäger auf, aber die alten Weltfirmen, die seit jeher ihren Sitz in Konstantinopel hatten, trauen dem Frieden nicht, und so sind auch hier die Wellen abgeebbt, die früher so viel Leben in die Sultansstadt trugen. Am meisten hat Konstantinopel natürlich darunter gelitten, dass die türkische Regierung ihren Sitz nach Angora verlegt hat. Der türkische Regierungsvertreter in Konstantinopel ist nichts weiter als ein Briefbote und ein Telefonbeamter. Alle Entscheidungen werden in Angora getroffen, und die ausländischen diplomatischen Vertretungen müssen wohl oder übel allmählich nach Angora übersiedeln, so unangenehm ihnen der Aufenthalt dort auch sein mag. So verödet Konstantinopel mehr und mehr auch gesellschaftlich. Mustafa Kemal Pascha, das Haupt der türkischen Regierung, schneidet Konstantinopel grundsätzlich. Und nicht nur die weltliche Helligkeit ist in Konstantinopel verblasst, sondern auch das Gepränge, das früher den Kalifen umgab. Manches davon mochte dem Europäer lächerlich vorkommen, die dicken Paschas, die im Schweiße ihres Angesichts hinter dem Pferd oder dem Wagen ihres Herrn und Meisters herliefen, boten gewiss ein komisches Bild. Aber was dieser manchmal vielleicht fadenscheinige Glanz für die Stadt bedeutete, das merkt man erst jetzt, nachdem er vollkommen verblichen ist.
Das war's aus der Ex-Hauptstadt Konstantinopel. Ein Schicksal, das sie mit Turku, Kaunas, Uppsala, Coimbra, Toledo, Krakau und vielen anderen teilt. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.